Wer den Kopf in den Sand steckt, der knirscht mit den Zähnen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Unser kleines Studio ist rappelvoll, darüber freuen wir uns sehr. Und in dieser Sendung geht es um eine Krankheit, die leider auf dem besten Weg ist in Deutschland, wie auch in vielen anderen westlichen Ländern, zu einer Volkskrankheit zu werden. Es geht um Parkinson. Davon hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Es sind ja auch immer wieder viele Prominente davon betroffen. Wir wollen jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was verbirgt sich hinter Parkinson vor allen Dingen? Wie kann man mit Parkinson leben? Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen? Das tun wir zusammen mit der Selbsthilfegruppe Telto Fleming. Herzlich willkommen. Und erst einmal am Mikrofon begrüße ich Monika und Thorsten.
Hallo.
Hallo.
Ja, Monika, wir sind ja hier heute im ersten Stock im Selbsthilfezentrum Seekitz hier in Potsdam. Da musstet ihr so eine, ja, bisschen steile Eisentreppe hoch, aber das habt ihr alle sehr gut gemeistert. Du bist ja fast hochgetänzelt, Monika. Man würde gar nicht denken, dass du Parkinson hast.
Ja, genau. Das sieht man neuerdings nicht. Also seit anderthalb Jahren sieht man es nicht, da ich in einem Versuch stecke, also in einem Proband bin ich. Mhm. Und habe eine L-Dopa-Pumpe, die noch nicht auf dem Markt ist und die tut mir sehr gut, muss ich sagen. Also ich fühle mich so wohl, ich brauche auch kein einziges Medikament mehr nehmen. Und das ist natürlich spitzenmäßig, ne? Wenn man Parkinson hat und kein Medikament nehmen muss. Wunderbar, aber der Nachteil ist natürlich, man muss sich alle 3 Tage in Zugang legen neu. Und das ist natürlich irgendwann mal so ein bisschen kritisch. Und an der Stelle bin ich angekommen im Augenblick.
Da können wir dann nachher das vielleicht auch nochmal vertiefen. Du hast schon gesagt, du nimmst gerade an einem Versuch teil, der dir erstmal ganz gut bekommt. Und zwar wird da über eine Pumpe, ähnlich wie beim Diabetiker, wenn da das Insulin immer wieder nachgepumpt wird, bei dir wird Dopamin zugeführt, weil Parkinson ist ja eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, das im Hirn seinen Ausgang nimmt. Und unter anderem wird dadurch eben weniger Dopamin ausgeschüttet, also dieses Glückshormon, das wir ja auch brauchen. Und was ja zum Beispiel auch dazu führt, dass viele Parkinson-Betroffene dann unter Depressionen und weiteren psychischen Beeinträchtigungen leiden. Und deshalb diese Pumpe also reguliert jetzt erstmal diesen Dopaminhaushalt, der aber dazu führt, dass du dich viel besser bewegen kannst. Aber nimm uns vielleicht mal mit, du leidest ja schon länger unter dieser Krankheit und du hattest auch andere Phasen, wo du dich kaum bewegen konntest, oder?
Ja, also angefangen hat es irgendwann mal, da hatte ich dann als junge Frau keinen Geschmacks- und keinen Geruchssinn gehabt. Und es war schon ein paar Mal sehr merkwürdig. Ne? Das trat mal auf in Phasen und dann mal wieder nicht und dann wieder doch. Gut, meine Hausärztin hatte dazu nichts zu sagen. Mhm. Ja, dann dachte ich, na, dann muss es eben so hinnehmen.
Wie alt warst du denn, als es ausbrach? Du sagtest, du warst eine junge Frau.
Ja, ausgebrochen, naja gut, mit diesen Geruchsstörungen und Geschmacksstörungen, das war schon wirklich, wo ich 30 war, 30, 35. Mhm. So.
Aber da denkt man erstmal natürlich nicht an Parkinson, ne?
Nee, nicht. Ich dachte, das ist vielleicht so eine andere Erkrankung, vielleicht, naja.
Corona gab es ja damals noch nicht.
Nee, also nicht ich hatte es schon damals mit meinem ersten Ehemann nur Probleme, also die waren sehr heftig. Und ich dachte vielleicht, weil ich immer, das ist mir alles immer auf den Wagen geschlagen. Und, wie gesagt.
Das sind ja so die ersten Anzeichen, sagt man ja, mit dem Geschmacksgeruchssinn. Dann auch das Schriftbild verändert sich, aber dann irgendwann erreicht es ja auch die Muskeln irgendwo, ne? Die Gelenke. Also dann kann man sich auch schwerer bewegen. Wann ist denn das bei dir aufgetreten, dass du irgendwann gemerkt hast, also jetzt stimmt wirklich was nicht?
Aufgetreten ist es schon bestimmt. Also ich bin jetzt 70, muss ich sagen, und vor 20 Jahren ist es gut und gerne schon, ich hatte immer schon mit dem Rücken zu tun, ich habe auch einen kleinen Wirbelsäulenschaden, aber der sei dahingestellt. Ich habe ewig diese Schulterschmerzen gehabt, also im Schultergürtel, die Steifheit, ich konnte vor Schmerzen mich nicht mehr bewegen und ja, es war eigentlich grausam gewesen und es entwickelte sich immer mehr. Die Ärzte schafften einen von einem zum anderen, vom Orthopäden zum, ja weiß ich, wo ich überall war.
Physiotherapie hast du bestimmt viel verschrieben bekommen, ne?
Sehr viel, ja, manuelle Therapie hieß es dann immer. Ja, ich hatte immer so eine doofe, muss ich sagen, Physiotherapie, die hat ein bisschen rumgeknetet an mir. Hm. Aber was manuelles hat sie mit mir nicht gemacht, ja, weil sie nicht drauf eingegangen ist, ja. Oh. Gut.
Ja, und dann zieht sich das über Jahre hin und dann irgendwann wurde aber diagnostiziert, jetzt doch Parkinson.
Ja. Ich war beim Schmerzarzt und die hatte gesagt, sie sind jetzt bei mir austherapiert. Ich hatte jede Menge Schmerztabletten genommen, nichts hat geholfen. muss ich erstmal entgiften und dann zum Neurologen. Das wäre das Letzte eigentlich, was mir so passieren könnte. Habe ich mir auch einen Termin geholt, kam auch recht schnell dran. Und ja, wie gesagt, ich kam rein, man guckte schon so. Und er stellte dann nach ein paar Untersuchungen schon fest, wie gesagt, Sie haben Parkinson, eindeutig, da gibt es gar keine Frage weiter. Ja, gut, dann habe ich Parkinson.
Damit muss man auch erstmal klarkommen, ne?
Ja, ich habe mich nicht verrückt machen lassen von keinem und niemand. Mein Mann hatte ein bisschen gegoogelt gehabt. Und naja, er war vielleicht mehr in Aufregung, ich weiß es nicht. Ich habe mir das alles so angehört und angeguckt und dachte mir, naja, musste erstmal ein bisschen gucken und dich belesen und machen. Und ich hatte dann ein paar Tage später einen Kosmetiktermin und ja, und die Kosmetikerin, die war auch immer so um mich besorgt gewesen. Die hat mir immer Arztkontakte gegeben. Und ich sage dann den Tag, ich habe jetzt eine Diagnose. Ja und, was ist es? Ich sage Parkinson. Ich habe jemand in der Gruppe hier, die ist die Leiterin von der Parkinson-Gruppe. Ich sage nichts her, wie die Kontakte nehme ich sofort mit. Ja, und 3 Tage später war ich dann in der Gruppe.
Selbsthilfe. Da bist du ja heute noch, also da hast du einen schnellen Weg gehabt zur Selbsthilfe. Thorsten, wie war das denn bei dir? Wann hast du denn davon erfahren, dass du Parkinson hast? Und wie hat sich das bei dir geäußert? Weil es sich ja auch immer bei jedem individuell anders natürlich irgendwo ausdrückt.
Also ich sag mal, ich hatte nicht so einen langen Leidensweg wie Moni oder andere. Mhm. Weil bei vielen geht es ja über Jahre. Erst über einen Orthopäden, Hausarzt-Orthopäden und irgendwann, wenn man Glück hat, kommt man vielleicht einen Neurologen, der einen richtig diagnostiziert. Bei mir war es eigentlich relativ abenteuerlich, sage ich mal so. Die ersten Anzeichen waren 2006, 2007 und ich habe meine Diagnose schon 2008 bekommen, also relativ zügig. Hing einfach damit zusammen, ich hatte vorher nie eine Erkrankung, irgendwo vielleicht mal eine Grippe oder sowas, und habe mich sozial eigentlich immer weiter zurückgezogen. Symptome waren bei mir Gleichgewichtsstörung ganz schlimm. Also ich konnte auch, sagen wir mal, zum Beispiel nicht mehr durch Türen gehen. Ich bin immer mit den Schultern angeeckt, konnte kein Auto mehr fahren, hatte immer ein leichtes Zittern, konnte einfach nicht mehr diese Geschwindigkeit einschätzen.
Man wird langsamer, heißt es immer auch.
Ja, und ich sag mal, der Kopf hat gesagt, brems oder gib Gas. Ja, bis das in die Füße angekommen ist, hat ewig gedauert. So, und da war ein paar Mal die Situation, wo ich wirklich in die Eisen steigen musste, um noch die Kurve zu kriegen. Ja, und im Endeffekt Schuld in Anführungsstriche, meine Diagnose hat eigentlich meine Mutter. Mhm. Weil die hatte irgendwann gesagt, Junge, irgendwas stimmt mit dir nicht. Weil wie gesagt, ich habe mich immer weiter sozial zurückgezogen, bin dann über einen Hausarzt relativ schnell an einen Neurologen in Potsdam gekommen und der hatte bei mir so einen Tremor ausgelöst, wo er gesagt hat, also wissen Sie, Herr Römer, beim besten Willen, ich überweise jetzt ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Ja, und dann ging eigentlich das Abenteuer los. Also man hat dann wirklich Dr. House mit mir gespielt. Also wirklich Ausschlussverfahren hoch 3. Wirklich egal, ob Schlaganfall, Herzinfarkt, MS, es wurde alles untersucht. Bis dann ein Professor mal ankam und sagte, hier haben Sie eine Tablette. Vorher musste ich, sagen wir mal, eine Spirale zeichnen oder schreiben, das ging überhaupt nicht. Da kam diese L-Dopa-Tablette mit 200 Milligramm und danach war für Stunden wieder alles schick. Und gut, denn im Endeffekt war das Kind geboren.
Dann war klar, und, dass es Richtung Parkinson geht, ne?
Gut, dann gab es noch einen DAT-Scan, also da wird im Gehirn, muss man so ein Konzentrat nehmen und dann wird im Gehirn noch, sagen wir mal, bildlich was dargestellt und das war eigentlich eindeutig. Mhm. Ja, dann
war, wie alt warst du da so?
Wo ich die Diagnose gekriegt habe, war ich 41.
Da hat man noch das halbe Leben vor sich mindestens, ne? Und Monika hat ja gerade gesagt, nach dieser ganzen Leidensphase war sie eher erleichtert, ne? Dass dann mal einer gesagt hat, sie haben Parkinson, dann hatte auch mal ein klares Krankheitsbild wenigstens. Ja? Das Kind hat einen Namen, genau. Endlich. Wie war das denn bei dir? Ich meine, bei Parkinson, wenn man 41 ist, denkt man doch auch, ach du lieber Gott, das hat man vielleicht mit 70, 80, oder?
Ja, richtig. Also man denkt ja immer, es ist eine Alters- oder Rentnerkrankheit. Mhm. Ist es aber scheinbar doch nicht. Weil.
Nee, aber so vom Klischee denkt man so, ne?
Genau. Vom Prinzip her, sag ich mal, waren bei mir 2 Sachen, die, sag ich mal, mich eigentlich relativ relaxed haben mit der Krankheit erstmal oder mit der Diagnose erstmal umgehen. Das war einmal Ich habe im Krankenhaus, sage ich mal, parallel zu meiner Diagnose, hatte einen Herrn im Zimmer, der hat eine Diagnose gekriegt, die war nicht schön, es war ein bösartiger Tumor, der nicht operierbar war. So, und der wusste irgendwo, es ist irgendwo, sagen wir, irgendwann zu Ende demnächst. Und wo ich dann gesagt habe, naja gut, hast du nur Parkinson. Und zum anderen haben die Ärzte damals gesagt, wenn ich gut eingestellt bin mit Medikamenten, kann ich locker noch 5 bis 20 Jahre weiterarbeiten.
Ging so. Das auch?
Nee, es war ein Irrtum. Das ging richtig böse nach hinten los. Mhm. Also wenn man mich damals ich war damals als Bauleiter tätig, hatte immer einen 12-Stunden-Job, immer mehrere Baustellen gleichzeitig, immer Hektik, immer Stress. Und wenn man mir damals gesagt hätte, Herr Römer, Sie müssen in Ihrem Leben auch was ändern, sprich irgendwo beruflich kürzer treten, dann hätte es vielleicht mit den 5 bis 20 Jahren funktioniert. Aber gut, ich wollte nur immer auf dem Tempo weitermachen und habe versucht, sag mal, diese Defizite, die denn aufgetreten sind, durch Medikamente auszugleichen. Und das ging gnadenlos nach hinten los.
Du hast dann über Medikamente, wir haben ja schon gesagt, bei Parkinson, also ein Hauptmerkmal dieser Erkrankung ist halt, dass es über das zentrale Nervensystem eben den Dopamin, die Ausschüttung verhindert. Und du hast also wahrscheinlich über Medikamente dein Dopamin dann immer zu dir genommen, ne?
Genau.
Welche Nebenwirkungen hat man denn da?
Also Nebenwirkungen können verschiedene Art sein. Eine ganz spezielle Nebenwirkung ist zum Beispiel diese Überbewegung. Und ich konnte zum Beispiel zum Schluss kein Auto mehr fahren, weil ich so überbeweglich war. Aber eine weitere, sage ich mal, Nebenwirkung können auch Impulskontrollstörungen sein. Das kann Kaufrausch, Sexsucht. Und bei mir war es halt eine Spielsucht, die 2012...
Also da will irgendwas raus, ja? Irgendwie der Körper ist natürlich hormonell ein bisschen manipuliert.
Ja,
auch, ne?
Klar. Ja. Ich sag mal, irgendwo Adrenalin und Dopamin, das hängt ja irgendwo alles zusammen. Und ja, irgendwo da dieses Gleichgewicht zu finden, ist verdammt schwer irgendwo. Ja.
Und dann konntest du also nicht mehr arbeiten irgendwann? Es ging nicht mehr?
Nee, es ging nicht mehr. Also.
Und wie ist es denn jetzt? Nimmst du immer noch in dieser Form die Medikamente? Hast du das ein bisschen abgesetzt?
Nein. Also ich sag mal, ich konnte meine Medikamente nach einer tiefen Hirnstimulation, das ist eine Operation, da werden Elektronen im Kopf eingesetzt und konnte ich meine Medikamente um 90% reduzieren. Mhm. Das war 2013, nach 5 Jahren nach meiner Diagnose. Und früher hat man immer gesagt, Tiefenhirnstimulation so spät wie möglich. Heute dreht man es ja um und sagt, so früh wie möglich. Mhm. Weil einfach die Lebensqualität viel, viel besser ist. Klar gibt es da auch irgendwo Einschränkungen. Man muss sich wöchentlich aufladen. Und es können auch irgendwann Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel Sprache. Also ich bin jetzt schon relativ hoch eingestellt. Ich habe noch, sagen wir mal, vielleicht noch 1 Milliampere und dann geht die Sprache bei mir dermaßen in den Keller. Aber ich genieße jeden Tag.
Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung. Wie bist du zur Selbsthilfe gekommen? Relativ schnell oder hat es bei dir länger gedauert? Bei Monika ging es ja sehr schnell über den Kontakt der Kosmetikerin.
Bei mir war es so ganz komisch irgendwo. Ich war, wo ich frisch meine Diagnose hatte, war ich bei einer Selbsthilfegruppenleiterin. Und die hat zu mir gesagt, also wissen Sie, Herr Römer, Sie mit Ihren 41, Sie sind für unsere Gruppe zu alt. Das war die erste Backpfeife. Ja, zu alt, hat sie gesagt. Wir sind nur alles Rentner und da passen Sie irgendwo nicht rein. Fairerweise muss ich sagen, hat sie mir damals eine Adresse gegeben von den U40, von den jungen Erkrankten in Berlin. Leider Gottes hat sich da nie einer gemeldet, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich mal mit eurer Selbsthilfe kreuzweise. Und damit war die Selbsthilfe auch erstmal für die nächsten 5 Jahre für mich komplett gestorben.
Ja, da hast du einen schlechten Auftakt erwischt, leider, ne?
Ja.
Aber irgendwann hast du es dann in die Gruppe geschafft jetzt hier. In Ludwigsfelde seid ihr ja, ne?
Nein, in Ludwigsfelde war es nicht. Es war nach meiner tiefen Hirnstimulation lag ich zur Reha im Krankenhaus in Beelitz-Heilstätten. Und der damalige Landesbeauftragte, der kam auf mich zu und sagte, Mensch, du, die Operation ist ja so selten. Und kannst du mal vor einer Selbsthilfegruppe in Beelitz erzählen, was deine Beweggründe waren, warum, wieso, weshalb, wie läuft so eine Operation ab? Und das war dann vom Prinzip her nach meiner OP das erste Mal, dass sie mit der Selbsthilfe in Kontakt kam. Und ich muss sagen, es ist ja immer meine Geschichte, die ich denn erzähle. wo ich dir erzählt habe, habe ich so viel Parallelen eigentlich in anderen Augen gesehen und auch gerade bei den Angehörigen so viel Leid irgendwo, wo ich gesagt habe, Junge, hier musst du irgendwo weitermachen, hier musst du deine Geschichte einfach weitererzählen. Ja, und so bin ich dann irgendwo Stück für Stück immer näher in die Selbsthilfe gekommen. Und
da hast du den richtigen Lotsen gehabt. Monika, erklärt er uns doch vielleicht mal ein bisschen, wie läuft denn das so bei euch ab? Ich meine, klar, Selbsthilfe irgendwo ist immer ähnlich. Was macht ihr speziell? Wie sieht Selbsthilfe bei Parkinson aus?
Bei Parkinson sagt man ja, Bewegung ist alles. Man muss sich viel bewegen, sonst wird man steif. Ne? Das ist nun mal so. Und wir sind da sportlich sehr viel unterwegs. Wir haben mit den grünen Ringen, Smoothie-Ringe heißen die, Smoothie, so. Da sind 4 Edelstahlkugeln drin. Das Ganze wiegt dann 1 Pfund, also 500 Gramm. Davon hat man 2, links und rechts jeweils 1. Und durch diese Bewegung kann man diese unteren Muskeln schön ansprechen. Also ich habe immer so manchmal Tage, wo ich sage, ach nee, also heute habe ich überhaupt keine Lust zu nichts und gar nichts. Und bin ich dann in der Selbsthilfegruppe und wir machen mit den Smoothie-Ringen unsere Übungen. Ich habe da auch eine bestimmte Lieblingsübung. Hinterher sage ich mal, warum hast du eigentlich so schlecht heute drauf gewesen? Ich bin gut drauf. Alles ist weg. Ja, wie verflogen.
Nach also Bewegung tut euch gut. Aber
Bewegung ist wirklich alles.
Kann ich dich beruhigen, das geht uns allen so.
Ja, nicht Lust zu aber ja, bei uns ist es nur wirklich ziemlich bei dem
Parkinson. Aber tut es nicht weh? Also seid ihr immer unter Schmerzen oder ist das nicht so?
Nee, da nicht. Und unter Schmerzen bin ich sowieso nicht. Also mit meiner Pumpe,
du bist gesagt, unter Drogen, da kommen wir
gleich zu. Ja, ich bin unter Drogen, kann man es auch sagen.
Aber diese Bewegung, also das heißt Selbsthilfesitzung, so man kennt ja das Klischee und es wird immer viel Kaffee getrunken. Ich meine, wird auch in der
Selbsthilfe. Ja, das machen wir auch, natürlich. Wir haben Gruppentreffen und
genau, aber ihr bewegt euch eigentlich mehr. Also ihr seid eher fast wie so eine Sportgruppe, kann man fast sagen. Man trifft sich, um sich gemeinsam auch zu bewegen und Gymnastik zu machen.
Es sind immer unterschiedlich, die Zusammenstellung. Jedenfalls, wir machen auch Pfeil- und Bogenschießen. Ist dann Tai Chi, Keep Moving. Das ist ganz wichtig. Für mich jedenfalls habe ich es für mich entdeckt, das Keep Moving. Und zwar finde ich da die innere Mitte und kann dann wirklich meine Übung machen, dass ich immer irgendwie so zentral ausgerichtet bin. Ja? Mit dem Gleichgewicht habe ich es ja auch ganz schlimm gehabt. Ja. Und das kann ich mir alles so, ich muss dann bloß selber in mich reinhören mal und dann bin ich dabei.
Aber ich denke, Meditieren und Yoga ist auch ein Thema dann.
Nee, Yoga nicht so unbedingt, aber aber ich mache so bestimmte Übungen eben, die gehen auch ins Yoga. Also Yoga ist eigentlich überall mit drin.
Aber diese und ein Modewort Achtsamkeit kann ich hier noch anbieten. Ne? Also so diese ist ja auch eine Form der Meditation, dass man sich nur auf einen bestimmten Punkt oder eine Tätigkeit konzentriert.
Das muss man dann bei den
Das
Übungen
ist ja
machen.
Dann auch wichtig. Ne? Genau. Aber es ist ja eigentlich so. Oder das Bogenschießen. Es gibt ja dieses Zen-Bogenschießen. Das kommt ja aus dem Zen-Buddhismus, wo es ja darum geht, gar nicht das Ziel zu treffen, sondern eigentlich den Bogen zu spannen. Ne? Ja. Also das zu halten, das ist wahrscheinlich dann auch hilfreich. Was machst du alles so auch in dergleichen?
Das Spektrum ist riesengroß, sag ich mal, bei den ganzen Selbsthilfegruppen in Brandenburg. Und das nennt sich ja aktivierende Verfahren, weil wirklich Bewegung macht 50% unserer Therapie aus. Davon muss man einfach rausgehen. Und das ist eigentlich vollkommen wurscht, was man macht. Ob das jetzt Drums to Life ist, ob das Boxen ist, ob das Tischtennis ist. Wir hatten zum Beispiel am Wochenende ein Seminar gehabt, eine Gruppenleiterschulung in Erkner. Und da waren aus ganz Brandenburg die Gruppenleiter da. Und ja, da waren im Workshop eben Karate zum Beispiel. Das ist was ganz Neues jetzt irgendwo. Und da geht es nicht um diese geradlinigen oder linearen Bewegungen, sondern um diese axialen Bewegungen. Also man muss auch wirklich gucken, auch Bogenschießen, was du gerade sagtest, ist sehr wichtig für uns, weil wir rutschen ja immer wieder zusammen im Rücken. Und beim Bogenschießen muss man ja aufspannen, den Brustkorb. Und damit kommt man wieder in die Aufrechte. Und wichtig ist wirklich, dass man einfach was macht, was es ist. Es ist eigentlich egal, ob es Nordic Walking ist oder einfach Reha-Sport irgendwo mit der Gruppe zusammen.
Immer in Bewegung einfach.
Bewegung, ne? Wirklich. Man sagt, man sollte sich eigentlich als Parkinson-Patient, obwohl das für mich ein bisschen übertrieben ist, irgendwo so um die 4 Stunden pro Tag sportlich bewegen. Also.
Das wäre natürlich schon. Also das schafft kaum jemand. Und wie ist es außerhalb der Selbsthilfe, Gruppentreffen? Wie sieht dein Tag aus so? Also fängst du morgen schon an mit Gymnastik? Machst du regelmäßig? Hast du das dir so aufgeteilt?
Also ich fange früh mit Mädchensport an, sage ich immer. Ja. Hängt damit zusammen, ich hatte unwahrscheinliche Rückenprobleme in letzter Zeit und ja, Mädchensport deswegen, weil eine Yogamatte auf dem Fußboden liegt und meine Frau ist Physiotherapeutin.
Ach, na dann hast du es ja
und gut. Die treibt mich natürlich immer an und mit der ich jetzt so ein Konzept erarbeite, gut, jetzt heißt es 3 Wochen sein lassen und schon kommen die Schmerzen wieder, aber also das ist nicht denken.
Also. Dein Tag ist also durchgetaktet.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Jetzt wollen wir mal hören, wie sich das für jemanden anfühlt, der mit einer, in dem Fall Parkinson, Betroffenen zusammen ist, als Partner. Dann bitte ich jetzt Bodo mal zu uns ans Mikrofon. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört und da kommt dir bestimmt auch ganz viel bekannt vor. Wie war das denn bei deiner Frau, die jetzt nicht hier bei uns bist? Du bist hier bei uns als Angehöriger, du bist ja auch in der Selbsthilfe aktiv. Wie erlebt man das dann so?
Also meine Frau hat die Diagnose 2011 bekommen und ja, ich habe immer darüber nachgedacht, man müsste mal in die Selbsthilfegruppe gehen. Aber das erleben wir immer wieder bei den Betroffenen. Die brauchen teilweise sehr, sehr lange, bis sie selber so weit sind, in die Selbsthilfegruppe zu gehen. Irgendwann haben wir es dann gepackt und für mich war einfach wichtig gewesen, als Angehöriger auch mal mit anderen zu diskutieren, was kann man denn als Angehöriger machen. Und mittlerweile sind wir nun doch über 6 Jahre beide gemeinsam in der Selbsthilfegruppe. Ich habe dann auch 2016 die Leitung der Gruppe übernommen und aber natürlich jetzt in den ganzen Jahren wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Entscheidend ist natürlich, als Angehöriger muss man letztendlich hinter seinem Partner stehen oder Partnerin stehen. Man muss sich mit der Diagnose beschäftigen, mit der Krankheit beschäftigen und man muss natürlich versuchen, alle Dinge, wir haben heute schon über Bewegung gesprochen, dass man das alles mitmacht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man dem Partner dabei hilft, mit dabei zu sein.
Wie war denn das? Also sowas belastet natürlich auch irgendwo jede, auch noch so tolle Partnerschaft irgendwo, ja? Wenn jetzt der eine Teil unter so einer dann ja doch irgendwo schwerwiegenderen Krankheit leidet, wie habt ihr das dann gemeinsam alles so auffangen können?
Es ist schon ein Stück weit schwierig. Man muss erstmal mental damit zurechtkommen, dass der Partner eine unheilbare Krankheit hat. Meine Frau ist sehr lange sehr gut zurechtgekommen. Sie konnte also bis zum normalen Rentenalter auch ihrer Beschäftigung nachgehen. Da war auch alles in Ordnung gewesen. Aber die Medikamente wirken ja nicht auf Dauer. So, und es gibt dann eben zunehmend Wirkschwankungen und der Zustand verschlechtert sich dann eben halt auch zunehmend. Das kann man dann teilweise mit den Medikamenten auch nicht mehr ausgleichen. Und da wird dann am Ende des Tages die Partnerschaft auf eine ganz harte Probe gestellt. Ja, es gehen, man merkt dann plötzlich von jetzt auf sofort, dass eben viele Dinge eben nicht mehr so laufen. Ne? Das geht ganz einfach mal los mit den Dingen im Haushalt. Man muss sich mehr einbringen als Mann. Man muss dann sich um Essen kümmern, um Wäsche kümmern und solche Dinge. Das vermag nicht jeder. Das wissen wir aus der Selbsthilfe, dass es eben halt nicht jeder so hinbekommt. Und das ist die Schwierigkeit. Dann haben wir heute schon gesprochen über die langsamen Bewegungen und so weiter. Ne? Jetzt will man irgendwo hin, man hat einen Termin beim Arzt und so weiter und dann geht's nicht. Dann wird der Parkinson-Kranke, der wird dann plötzlich, er steht da und kann nicht weiter. Der kann ja nicht laufen. Dann wird man unruhig und sagt, Mensch, ein ganzes Leben lang war ich der pünktlichste Mensch, den man sich vorstellen kann und jetzt tickt die Uhr. Und das zehrt natürlich auch unwahrscheinlich an den Nerven.
Das ist ein mentales Problem.
Ja, das ist ein ganz
man muss sich darauf einfach einstellen, das auch wollen. Du hast es geschafft und gemeistert und kannst deine Erfahrung weitergehen. Wie geht es denn deiner Frau jetzt zum Beispiel? In welchem Stadium ist sie denn jetzt so?
Ja, meine Frau ist letztendlich in dem Stadium, dass sie vor 4 Wochen ebenso wie der Thorsten die tiefe Hirnstimulation bekommen hat. Also medikamentös war sie austherapiert. Es gab keine Besserung also auch nicht mit höherer Medikamentendosis. Und wir haben uns natürlich dann auch sehr schnell beide gemeinsam für die tiefe Hirnstimulation entschieden, als das Thema dann eben von den Ärzten vorgeschlagen worden ist, weil wir uns ganz einfach in der Selbsthilfe mit der tiefen Hirnstimulation auch beschäftigt haben, viele Vorträge dazu gehört haben von den Ärzten, ob das Professor Ebersbach ist aus der Parkinson-Klinik oder Professor Südmeier vom Ernst Bergmann hier in Potsdam. Die hatten wir auch alle in der Gruppe gehabt und die haben über derartige Dinge gesprochen. Von daher war die Entscheidung relativ schnell gefallen. Und das ist jetzt 4 Wochen her. Jetzt im Moment ist es noch nicht ganz so optimal, weil die finale Feinjustierung, so nenne ich das immer, die findet erst am 15. Dezember statt, hier im Ernst Bergmann. Dort werden dann entsprechende Programme aufgespielt und die Feineinstellung wird dann vorgenommen. Aber es gibt schon eine deutliche Verbesserung, nicht in der Bewegung, aber im kognitiven Bereich gibt es eindeutig eine Verbesserung. Das heißt also, die Sprache ist ohne Probleme wieder deutlich vernehmbar. Es gibt auch das sogenannte Face-Gesicht ist nicht mehr da, also das eingefrorene Gesicht. Die Mimik funktioniert wieder und und ich sage mal so, sie hatte auch ziemlich deutliche Demenzprobleme, die von Medikamenten hervorgerufen waren. Und das war auch so eine Zerreißprobe in unserer Beziehung, weil da kam schon mal öfter die Bemerkung, warum hast denn du mir von meinem neuen Hemd, was ich mir gekauft habe, den Kragen abgeschnitten. So, und dann haben wir festgestellt, dass sie das in der Nacht gemacht hat und hat da im Prinzip den Kragen abgeschnitten und mir dann frühmorgens die Vorwürfe gemacht, ich sei das gewesen. Also sie war es nicht. Also solche Dinge, das kommt
vieles einstellen.
Das kommt in etwa der Impulskontrollstörung dann sehr nahe. Ne? Und wir haben uns dann sehr schnell arrangiert und haben dann gesagt, also meine Frau hat einen zweiten Vornamen und da haben wir gesagt, so, das war's nicht du, das war die Birgit. Mit ihrem zweiten Vornamen. Ne? Und da haben wir das ein bisschen so auf die spaßige Seite gemacht. Aber es war schon manchmal verdammt heftig gewesen. Es sind dann Dinge verlegt worden und die waren weg. Und ja, wo hast du das hingepackt? Und
aber Humor ist, glaube ich, immer ein gutes Mittel, um mit gewissen Dingen klarzukommen. Also ich glaube, das macht ihr schon gut. Und du hoffst jetzt also, dass diese Operation, diese Hirnstimulation, die ja auch Thorsten hat an sich machen lassen, dass die dann dauerhaft auch die Sache erstmal ein bisschen lindert.
Also auf jeden Fall wird es, also das sehen wir sehr positiv, es wird mit Sicherheit deutlich besser werden. Und wir sind ja auch beide in einem Alter, wo wir die Hoffnung haben, dass es bis zum biologischen Lebensende dann funktionieren wird und wir damit noch eine gute Zeit beide zusammen haben werden.
Du meinst, der eine Eingriff könnte reichen schon, oder?
Ja, es gibt keinen zweiten Eingriff. Mhm.
Also Hoffnung.
Das ist im Moment mit dem heutigen Stand der Wissenschaft ist es, sage ich mal, das Letzte, was man dann machen kann. Da hoffen wir ganz einfach, dass wir noch eine schöne gemeinsame Zeit haben werden.
Ja, Monika, da will ich dich jetzt noch mal kurz befragen. Wir haben ja eingangs schon das kurz angesprochen. Bei dir wurde ja diese Operation jetzt noch nicht gemacht, von der Bodo gerade sprach, hinsichtlich seiner Frau. Du hast dich für eine Pumpe entschieden. Das ist was ganz Neuartiges, was auch noch in der Testphase ist. Also es ist noch nicht auf dem Markt. Also da wird so dann dein Dopaminhaushalt gesteuert. Du sagtest ja, dir geht's grundsätzlich damit sehr gut. Ja. Aber gibt es da auch Nebenwirkungen oder?
Ja, sicherlich gibt es Nebenwirkungen. Das Dopamin ist ja eigentlich, wenn man es nur nimmt, hat später eigentlich auch mit schweren Folgen zu rechnen. Aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich will das auch noch gar nicht wissen. Ja, es soll mich dann überraschen, wie auch immer. Also ich genieße es im Augenblick so, wie es ist. Was manchmal so ein Käse ist, wenn man Stress hat. Also Stress kann ich überhaupt nicht ab. Ja, das ist ein Faktor auch für Parki, der ganz, ganz schlimm ist eigentlich. Und
also muss man versuchen, sich möglichst ein stressfreies Leben zu organisieren, ja, Thorsten?
Pumpen gibt es schon eine ganze Weile. Nur, sag ich mal, diese subkutane Pumpe, die Moni hat, das ist einmal ein Pilotprojekt.
Kannst du vielleicht für uns Laien mal kurz erklären, wo ist da der Unterschied?
Das kann Moni.
Ja, und zwar gibt es schon lange die Apomorphin-Pumpe. Und zwar wird die in den Magenbereich eingesetzt und die verläuft bis in den Dünndarm. Mhm. Und dort wird dann praktisch mit der Speisung, mit der Speise zersetzt eben. Mhm. Ne? Und dann wird es ins Blut übergeben. Und das muss man aber täglich abkoppeln. Ja, also es wird nachmittags oder abends abgekoppelt und früh wird es dann wieder angekoppelt. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön aufwendig.
Ich meine, wie läuft es denn bei dir, aufwendig, bei der Subkutanen, wie läuft es
ja,
da?
Ja, ich werde jeden dritten Tag muss ich einen Zugang legen im Bauchbereich, wo Fett ist. Mhm. Ist gut gesagt, im Augenblick habe ich ein bisschen was abgenommen. Aber ich bin jetzt so lange schon, wie gesagt, im Bauch. Ich war auch zwischenzeitlich in den Flanken hinten, wo man so als Frau so ein bisschen Fett hat. Das war auch nicht so das Günstigste. Ich war auch schon im Oberschenkel, aber das Muskelgewebe bringt es gar nicht hoch bis ins Gehirn.
Also es muss ins Fettgewebe?
Es muss ins Fettgewebe rein, okay. Sonst transportiert es.
Also musst du mehr essen, oder wie?
Nee, um Gottes Willen.
Also okay, das ist ein Weg, der für dich, wie gesagt, du hast dich ja eben nicht für die Operation bis jetzt entschieden, der für dich möglicherweise gangbar ist und würdest du es auch weitermachen?
Also ich würde jetzt erstmal mit der Pumpe weitermachen. Also für mich kommt noch keine THS, heißt Tiefenhirnstimulation, in Frage. Ich habe einfach Horror davor, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich habe so viele beobachtet und muss sagen, viele sind wieder in so einen alten Rhythmus oder ein altes Schema reingefallen, wo ich sage, nee, das möchtest du überhaupt nicht haben. Diese Strapaze als OP und dann noch hinterher nach einem Jahr oder so, dann sieht man wieder so, nee, will ich nicht. Also da bin ich noch nicht so weit. Aber ich muss sagen, ich hatte meinen Arzt, meinen Studienarzt gefragt, was ist, wenn ich jetzt mal aufhören muss, aus irgendeinem Grund. Ne? Ja, sagt er, dann packen Sie Ihr Täschchen und dann geht's zur THS.
Super. Heißt?
Tiefenhirnstimulation.
Mhm. Also dein Weg wäre jetzt, du würdest bei dieser Pumpe bleiben, die vielleicht, wo die Technik sich auch immer noch besser vielleicht entwickelt, immer ausgefeilter wird. Ne? Ich meine, in der Wissenschaft tut sich ja viel. Ich weiß nicht, wie es bei Parkinson ist. Ich glaube auch ein bisschen, wird ja geforscht, auch in Amerika. Ne?
Ja,
und,
überall.
Und Bewegung ist halt so dein Rezept. Ne? Du machst Bewegung da sicherlich auch, dein Tag beginnt schon mit morgen Gymnastik wahrscheinlich.
Ja, ich kann schon aufstehen und tanzen. Davon abgesehen. Ja, also ich muss sagen, ich komme sehr gut aus dem Bett. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ich kann mir, wie gesagt, auch die Stufen einstellen. Ne? Die Nachtrate liegt ganz niedrig und trotzdem habe ich überhaupt kein Problem. Ich muss auch nicht gedreht werden oder so. Viele haben ja dann die Steifigkeit in der Nacht auch. Habe ich nicht. Also ich muss sagen.
Wunderbar, mit 70.
Ja,
Respekt.
Ne? Also, ja.
Aber so ganz ohne Dopaminzufuhr würde nicht gehen.
Nee, das geht gar nicht. Da würde gar nichts gehen.
Weil dann werden die Schmerzen zu groß, oder wie?
Ja, natürlich. Ja. Dann könnte ich nicht mehr laufen oder überhaupt.
Wenn das nicht wäre, dann wäre es gar nicht möglich.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was ich jetzt euch beide Betroffene hier am Mikrofon nochmal gerne fragen würde: Parkinson ist halt auch eine Krankheit, die momentan, das kann sich ja auch mal ändern, als nicht heilbar gilt. Ne? Und wie kommt man damit eigentlich psychisch klar? Weil man ja dann irgendwo weiß, vor allen Dingen die Entwicklung ist ja oft so, wenn es dann immer schlimmer wird, irgendwann kann man sich nicht mehr alleine bewegen. Das geht ja Richtung Rollstuhl und dergleichen mehr. Thorsten, denkt man an sowas oder verdrängt man das besser?
Also ich habe mal eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht und will ich aber einfach keine Zeit mehr an diese Gedanken verschwenden. Weil ich habe es mitgekriegt mit den Medikamenten, die ich oral damals eingenommen habe, wo die hinführen können und habe, sag ich mal, mit der THS-OP eigentlich so viel an Lebensqualität wiedergewonnen, wo ich sage, ich genieße jeden Tag und jede Minute und will eigentlich überhaupt keinen Streit, keinen Stress mehr irgendwo. Ich sag mal, gut, wäre schön, wenn wir die Harmonie überall hätten, aber leider Gottes ist es nicht. Aber ich versuche zumindest, sag ich mal, auch in der Familie und in der Selbsthilfe eigentlich diese Harmonie auszustrahlen und damit eigentlich die Leute wieder so ein bisschen, ja, für die Honeymoon-Phase, es ist ja so eine Honeymoon-Phase, die wir als Parkies immer so zum Anfang durchleben, eigentlich so lange wie möglich irgendwo mitzunehmen.
Durch die Glückshormone, ne? Jetzt würde mich mal interessieren, könnt ihr eigentlich noch andere jetzt Drogen überhaupt zu euch nehmen? Also ist es möglich, Alkohol zu trinken oder Kaffee oder dergleichen, oder würde sich das nicht vertragen? Geht.
Essen und trinken wir alles.
Alles? Jo. Alles. Also keine
Einschränkung. Natürlich nicht so volllaufen lassen, dass man total blau ist.
Es geht. Hat, ne? Ich hätte jetzt fast vermutet, dass es sich gar nicht verträgt. Aber
in meinem Wo man bisher darauf achten muss, ist bei eiweißhaltigen Essen, weil das wieder kontraproduktiv mit den Medikamenten ist.
Also weniger Fleisch?
Ja, Fleisch und alles. Gut, da gibt es bestimmte Zeiten, die muss man einhalten, weil das Problem ist ja, diese Medikamente gehen ja über den Darm dann wieder ins Gehirn. So. Und wenn ich jetzt zur falschen Zeit das esse, dann scheide ich vom Prinzip her die Medikamente wieder mit aus und das kommt oben im Gehirn überhaupt nichts an.
Ja.
Also da muss man schon ein bisschen drauf achten.
Aber jeder Betroffene ist da meistens auch so ein kleiner Experte, finde ich, immer für sein Krankheitsbild, habe ich oft festgestellt. Ne? Also man doktert so lange rum, dass oft wissen die dann immer mehr als die Ärzte, wenn sie dann zum Arzt gehen, ne? Weil sie sich ja den ganzen Tag damit auch beschäftigen, weil man natürlich immer wieder an dem eigenen Körper rum experimentiert und forscht. Wir haben ja also gehört, also es ist eigentlich Selbsthilfe, die größte Selbsthilfe, die es für euch gibt, ist halt die Bewegung. Ne? Ich weiß nicht, ob Ernährung ein Thema ist, ob ihr darüber auch...
Ja, man kann auch sich mediterrane ernähren.
Wahrscheinlich auch pflanzlich auch eher, ja, oder ja, nehme ich mal an.
Aber ganz pflanzlich geht es auch nicht. Aber wie gesagt, mediterran, wenn man da auf der Schiene schon ist, soll es schon besser gehen. Ich habe es noch nicht richtig ausprobiert. Ich esse zwar ab und zu mal, was ich gehört habe, jetzt, dass Olivenöl eben sehr gut sein soll. Schauen wir mal, ich denke mal, Darmtätigkeit, denke ich mal, dass es da auch entscheidend wirkt.
Also im Grunde das, was sowieso als wirklich gesund gilt, ne? Diese berühmten Omega-3, Omega-6-Fettsäuren und so weiter, die können ja auch für euch nicht falsch sein. Und eine generelle gesunde Ernährung, glaube ich, ist auch nie verkehrt, ne? Also auf... Sag mal, gewisse Genussmittel verzichten, weniger Zucker, alles mögliche. Das gilt ja für uns alle. Das kann auch für Parkinson wahrscheinlich nicht falsch sein. Jetzt seid ihr auch eben wunderbar in der Selbsthilfe aktiv. Und zum Schluss noch, Thorsten, gefragt, du bist ja sogar Landesbeauftragter, also viel in Brandenburg unterwegs, im Flächenland, wo wir ja wissen, in manchen Ecken ist die Selbsthilfe nicht so verbreitet, einfach auch, weil man auch in der Fläche dann nicht so schnell zusammenkommt oder es die Angebote so nicht gibt. Wie würdest du so die Parkinson-Selbsthilfe in Brandenburg einschätzen?
Wenn ich es zum Bundesvergleich sehe, sind wir in Brandenburg eine sehr aktive Selbsthilfe, muss man wirklich so ehrlich sagen. Es hängt sicherlich immer viel damit zusammen, wie die Gruppenleiter in den Gruppen aktiv sind. Und ja, wir haben vom Prinzip her, sag ich mal, fast 600 Mitglieder bei uns im Verein jetzt. Es gibt dann viele andere noch. Aber wir sind, denke ich mal, eine recht aktive Selbsthilfe. Und leider Gottes, sag ich mal, gibt es Ecken, ja, in Brandenburg, die wir halt nicht erreichen. Unser Ziel ist es eigentlich, flächendeckend so dicht wie möglich oder so viel wie möglich Selbsthilfegruppen, auch wenn die noch so klein sind. Also es muss nicht eine Selbsthilfe, sag ich mal, mit 35, 40 Leuten immer die Gruppe sein. Unser Ziel ist es eigentlich, flächendeckend mit so wenig Fahrkilometer wie möglich irgendwo vor Ort, irgendwo was zu schaffen. Und wenn nachher bloß 5, 6 Leute sind, ist egal. Ich sag mal, im Endeffekt muss die Vernetzung nachher funktionieren. Und
dafür bist du ja sicherlich auch zuständig, ein Stück weit die Vernetzung. Die läuft auch digital vermutlich viel, ne? Dass man miteinander kommuniziert.
Corona hat ja viel Negatives gehabt, aber ein Positives.
Die Vernetzung, ist so. Richtig, ja, ja, klar.
Also ich sag mal, wir hatten zum Beispiel, wir machen jetzt monatlich einen Gruppenleiterstammtisch via Zoom, da hat vorher nie jemand drüber nachgedacht. Das muss man einfach mal auch so ehrlich sehen.
Ja, das ist wie selbstverständlich mittlerweile geworden. Und das ist wirklich, also Corona hat ja die Digitalisierung, das ist auch ein Thema in der Selbsthilfe, wirklich vorangeschoben, muss man sagen. Ja. Dein Landesbeauftragter Bodo hat gerade gesagt, entscheidet es auch immer, wie die Gruppenleitung funktioniert, damit eine Selbsthilfegruppe funktioniert. Du bist hier von Telto Fleming, was ja eine große Gruppe ist. Also ihr habt vier Bereiche sogar, an vier verschiedenen Orten hier in der Region. Da bist du ja der Leiter des Ganzen und bist ja sehr aktiv. Was treibt dich da eigentlich so an und was macht ihr alles?
Ja gut, das hängt sicherlich mit meiner gesamten Vita zusammen. Ich war ein ganzes Leben lang sehr aktiv gewesen, habe viel mit Menschen zu tun gehabt, beruflich zu tun gehabt. Durch meine Frau, durch die betroffene Problematik, sag ich mal, habe ich sehr schnell auch viel Herzblut an die Selbsthilfe verloren. Und ja, ich weiß natürlich, dass Bewegung mehr als 50% wichtig ist. Und von daher überlege ich immer wieder, wie können wir in der Selbsthilfegruppe eben halt uns bewegen, was können wir alles tun und machen. Und Ja, ich arbeite unwahrscheinlich eng mit dem Thorsten Römer zusammen. Das macht auch Spaß. Das gibt mir persönlich unwahrscheinlich viel auch zurück. Ich kümmere mich zum Beispiel ganz intensiv auch um die Problematik der Pflege gerade der schwerbehinderten Geschichte. Da berate ich dann, habe ich mich also praktisch intensiv reingelesen und weitergebildet und berate dann die entsprechenden Betroffenen und begleite sie auch bis hin zu dem MDK-Gespräch und. Also das ist unwahrscheinlich motivierend, was dann auch zurückkommt von den Betroffenen. Und ja, ich spreche ja hier letztendlich als Angehöriger. Und ich glaube, da muss man auch noch ein Wort mehr zu verlieren. Wir machen das bei uns in der Gruppe so, dass ich mindestens einmal im Jahr die Angehörigen ohne die Betroffenen zusammennehme, weil die Angehörigen natürlich auch Probleme haben. Ja, klar. Und ganz andere Probleme. Ne? Und ich sage immer, da kann sich mal jeder alles von der Seele reden. Und dann stellen auf einmal die Angehörigen fest und sagen, Mensch, denen geht's ja genauso. Der hat ja auch die Probleme oder die. Und da tauschen wir uns dann aus. Das ist dann sehr befreiend festzustellen, dass letztendlich die Angehörigen alle auch mit der Krankheit leben müssen und was man dann tun kann, und wir lernen voneinander, und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, das ist ja auch ein wichtiges Merkmal der Selbsthilfe, und es kommt immer auf den Einzelnen eben drauf an, auf die eigene Motivation. Wenn man nichts macht, dann passiert eben auch nichts. Ne?
Wer den Kopf in den Sand steckt, der knirscht mit den Zähnen.
Ein schönes Schlusswort, fast schon. Gibt es irgendwas, was ihr euch beide gerade jetzt hier, Thorsten und Bodo, ihr seid ja sehr aktiv in der Selbsthilfe hier in der Region, irgendwie noch wünscht? Oder würdet ihr sagen, so grundsätzlich die Unterstützung, sagen wir auch von außen, von der Politik, von der Gesellschaft, ist da? Oder wünscht ihr euch da noch ein bisschen mehr, vielleicht auch mehr Öffentlichkeit?
Was ich mir wünsche, ist eigentlich ein Bürokratieabbau.
Tja.
Ja, wirklich, ist Wahnsinn. Also gerade in der Selbsthilfe. Wir machen das alle ehrenamtlich. Oh. Und uns werden immer wieder neue Anträge.
Du meinst bei den Kassen jetzt, ja? Oder?
Ja, überall, bei den Kassen oder wo. Und einfach auch mehr Unterstützung und eigentlich auch mehr Anerkennung des Ehrenamtes. Mhm. Weil wir machen es alle ehrenamtlich, auch wenn wir betroffen sind. Für uns ist es einmal die Herzensangelegenheit hoch drei, klar. Mhm. Aber ja, irgendwo mehr Anerkennung. Ich glaube, diese
in Form,
Anerkennung.
In welcher Form würdest du dir die wünschen?
Ja, zum Beispiel Bürokratieabbau. Okay. Das wäre schon mal eine Anerkennung, die kostet keinen Pfennig und wäre so einfach.
Das nehmen wir mal mit, und ich denke, das unterschreiben ganz viele in Deutschland, wahrscheinlich alle. Ja, vielen Dank, Monika, Ladies First, Thorsten, Bodo, dass ihr bei uns wart, hier bei Help FM, und uns so schön berichtet habt aus eurem Alltag als Selbstbetroffene oder eben als Angehöriger einer Betroffenen zum Krankheitsbild Parkinson. Wie gesagt, eine Krankheit, unter der mittlerweile ja in Deutschland auch schon über 500.000 Menschen leiden. Da gibt es aber eine große Dunkelziffer, und das ist eine Krankheit, die gerade auch wiederum hier bei uns in den westlichen Industriestaaten, muss man sagen, voranschreitet. Und hoffen wir mal, dass es da bald auch mehr oder weniger gute medizinische Lösungen gibt. Aber eins nehmen wir in jedem Fall mit, und das betrifft uns alle. Ja, wir sind alle mal ein bisschen steif oder so. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist alles. Das haben wir gelernt. Danke euch.
Genau, danke ebenso.
Wir danken dir.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, fürs Zuhören wieder mal. Das war also Help FM, euer Selbsthilfe-Podcast. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich am Mikrofon Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.